Europäische Union. Der Beitritt Österreichs mit 1. Jänner 1995 ist nun endgültig fixiert. Als letztes EU-Mitgliedsland hat Spanien die Ratifikationsurkunde der Beitrittsverträge Österreichs, Schwedens und Finnlands hinterlegt. Damit können die Beitrittsverträge zum Jahreswechsel um 0 Uhr in Kraft treten. Die Zustimmung Spaniens zur EU-Erweiterung galt bis vor kurzem als ungewiss.
Übermorgen ist es also soweit, Österreich ist Mitglied der Europäischen Union. Damit beginnt für die Zweite Republik ein neuer Abschnitt und es endet ein langer Weg nach Brüssel. Er hat im Juli 1989 begonnen mit dem berühmten Brief an die EG, den Außenminister Alois Mock übergeben hat. Zwei Jahre später kam das AVI, die grundsätzlich positive Antwort der Gemeinschaft, auf den Mitgliedsantrag aus Wien. Im Februar 1993 haben die Beitrittsverhandlungen begonnen, ein Jahr später, am 1. März 1994, waren sie zu Ende. Im Juni sagten die Österreicher mit 66% Ja zur EU. Dann kamen noch im Juni die Unterschriften von Korfu, die Ratifizierung durch den Nationalrat, dann im November und schließlich die Ratifizierung durch das EU-Parlament und die EU-Mitglieder. Heute um 10.39 Uhr kam das Fax unserer Botschaft in Rom, auch Spanien hat am Gründungsort der EU als letztes Mitgliedsland die Ratifikationsurkunde hinterlegt. Damit ist die letzte formale Voraussetzung für den Beitritt Österreichs am 1. Jänner kommenden Jahres erfüllt. Wir fragen aus diesem Anlass prominente Österreicher, wie die Stimmung ist an dieser Wendemarke unseres Landes. Fritz Besatter und Kollegen haben Stimmen gesammelt.
Neben dem Donauwalzer wird wohl morgen um Mitternacht Beethovens Ode an die Freude zu den meistgespielten Musikstücken zählen. Markiert sie doch den musikalischen Übergang Österreichs in das größere Europa. Die Stimmungslage der Menschen im Land, das ergaben jüngste Umfragen, hat sich zu Jahresende deutlich gebessert. Optimismus überwiegt. Auch Ernst Gehmacher, prominenter Meinungsforscher, sieht ein positives Bild der meisten Österreicher, wenn sie an Europa denken.
Die Stimmung ist immer noch absolut positiv. Man hat den Schritt gemacht. Man bekennt sich dazu sogar mehr als damals abgestimmt haben. Es ist heute entschieden und es ziehen nun schon sehr viele mit, auch von den Oppositionsparteien, wollen dieses Europa. Aber es wird natürlich die Frage auch immer dringender, wie setzen wir uns da durch, was bringt es uns, wie sieht es dann aus? Und das heißt, das Interesse wächst. Andererseits ist man etwas enttäuscht, dass man jetzt nach der Abstimmung sozusagen außer sehr kleinen internen Differenzen und die Fragen der Vertretungen so wenig davon gehört hat. Angst gibt es keine, wirkliche Angst. Ich meine, es gibt Bedenken, etwa, die bei den Bauern etwas gewachsen sind, die haben nicht mehr ganz dasselbe Vertrauen, das ist die hauptsächliche Gruppe und einige der Leute, die sich überhaupt von der Modernisierung gefährdet fühlen, haben auch Bedenken, doch ist die allgemeine Stimmung heute gut.
Maria Schaumeier, Österreichs oberste Währungshüterin, bekennt, dass sie am Silvesterabend freudig mit einem Glas Sekt auf die europäische Zukunft anstoßen wird, als österreichische Patriotin.
Ich werde an eine gute und friedvolle europäische Zukunft denken und ich werde mich freuen, so wie ich es heute schon tue, dass wir unsere Zukunft nicht isoliert bestreiten müssen, sondern dass wir mit allem, was Österreich mitbringt und seine Menschen an Fähigkeiten, an Begabungen, an Erfahrungen mitbringen, hineingehen in die größere europäische Gemeinschaft. Ich habe mich immer als Europäerin gefühlt, aber als Österreicherin, die sich als Bestandteil kulturell und geschichtlich Europas versteht. Und dieses Gefühl wird sich mit dem 1. Jänner 1995 freudig verstärken.
Keinesfalls überschäumender Optimismus, sondern eher Sorge erregt sich hingegen bei Gerhard Jakschitz, dem Professor am Institut für Zeitgeschichte.
Ich glaube, so wie die meisten, werde ich diesen Termin überhaupt nicht anders empfinden als die anderen Jahresbeginne, weil es, glaube ich, ein ganz wichtiges Charakteristikum ist, dass die Folgen dieses Beitritts zur Europäischen Union schleichend kommen. Es wird sich erst in manchen Monaten oder vielleicht in vielen Jahren diese Veränderungen dann ergeben und dann werden sie dramatisch sein. Und dass im Moment nichts passiert, begünstigt ja die Haltung, na also, es ist ja eh nichts passiert. Hier sehe ich eigentlich auch das, was mich persönlich beunruhigt, weil die Propaganda hat doch sehr viel zugedeckt, sehr viele Probleme zugedeckt. sehr viele Betroffenheiten zugedeckt, weil ich glaube, dass der Beitritt durchaus ein diskussionswürdiges Unternehmen ist, mit Fürs und Widers, mit Gewinnern und Verlierern. Und diese Diskussion steht noch aus. Und ich würde wünschen, dass diese Diskussion wenigstens jetzt stattfindet.
Eine leichte EU-Schlagseite hat Kurt Vorhofer, Doyen der innenpolitischen Publizistik, wenn er für sich die Vor- und Nachteile des EU-Beitritts auflistet.
Ich sehe natürlich Nachteile und Vorteile. Ins Auge springen sind die Vorteile, glaube ich, für unsere Sicherheitspolitik. Dann hat mir mal ein guter Freund gesagt vor vielen Jahren, der beste Verbündete für die Vernunft in Österreich ist der internationale Wettbewerb. Da liegt also auch was Positives drinnen. Dann bedeutet der Beitritt zur EU für uns, glaube ich, auch einen gewissen Schutz vor den Narrheiten der inländischen Politik. Die Nachteile sind natürlich auch beachtlich. Also es wird das Maß an Fremdbestimmung, was wir bisher schon erlebt haben, wird, was vielen Patrioten ins Herz schneiden wird, wird also noch stärker werden. Was noch ein Nachteil ist, aus meiner Sicht, ist eine, ich befürchte, eine Zunahme der Konsumidiotie, nicht? Also dieses wahnhaften Kaufverhaltens vom sinnlosen Autoluxus über Einrichtung, Bekleidung bis zum Essen und Trinken.
Schließlich Anton Polster, in Deutschland hochgeachteter Profifußballer, der auf Heimaturlaub in Wien seine Gedanken zum EU-Beitritt vorsichtig artikuliert.
Na gut, das weiß man nicht. Im Fußball, glaube ich, redet man ja schon lange, dass es über kurz oder lang sein könnte, dass jetzt ein österreichischer Verein praktisch mit zehn oder elf Italienern spielt. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das wird es im Fußball nie geben. Und da muss man abwarten, was die nächsten Erkenntnisse da bringen, was man bestimmt, was man anordnet. Aber ich weiß nicht, ob arbeitsrechtlich gewisse Sachen noch Bestand haben werden, die praktisch im Fußball immer gegolten haben. Also ich glaube, da wird man sich in den nächsten Jahren vielleicht, es wird sicherlich nicht mehr in meiner aktiven Zeit passieren, aber in den nächsten Jahren sicherlich wird sich da etwas ändern, inwieweit das, in welche Richtung das gehen wird, das kann ich natürlich überhaupt nicht sagen, weil ich da überhaupt nicht involviert bin in dieses Thema.
Köln-Legionär Toni Polster, am Ende dieses Beitrages von Fritz Pesato und Kollegen, was Prominente zum österreichischen Beitritt zur Union für Gedanken haben.
Hören Sie nun Deutschland heute. Redakteur Mikrofon Klaus Peters.
Willkommen zu diesen Themen am heutigen Nachmittag. Jetzt Julius-Leber-Kaserne in Berlin. Umbenennung zum 50. Todestag des SPD-Politikers und Widerstandskämpfers. Anlässlich des 50. Todestages des ehemaligen Lübecker sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten und Widerstandskämpfers Julius Leber ist am Vormittag in Berlin das Quartier Napoleon in Julius-Leber-Kaserne umbenannt worden. Im ehemaligen Hauptquartier der französischen Schutzmacht wird jetzt die Standortkommandantur Berlin und das Verteidigungsbezirkskommando untergebracht sein. Von der Feierstunde ein Beitrag jetzt von Gerd Meyer.
Mit dem herrischen Kommando eines Bunduniformierten fotografieren einstellen, nach rechts ab, begann die Bundeswehr ihre Feierstunde, mit der sie den sozialdemokratischen Politiker und Widerstandskämpfer Julius Leber ehren wollte. Für die Berliner im Kino der ehemaligen französischen Schutzmacht heute ein ungewohntes Bild, dass Bund der Bundeswehr, die vor dem Fall der Mauer nur in Zivil nach Berlin kommen durfte, wenn überhaupt. in Anwesenheit der früheren Bundestagspräsidentin Annemarie Renger, von Ex-Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel, richtete Helmut Schmidt, ebenfalls früher Verteidigungsminister, mahnende Worte an die Versammlung, verwies auf die militärischen Konflikte, auf die Krisenherde, auf den Balkan und in der ehemaligen Sowjetunion. Und Schmidt ehrte Leber, der nach 1933 vier Jahre inhaftiert war, ehe er sich dem Widerstand anschloss, unter anderem mit folgenden Worten.
14 Tage bevor der Reichspräsident von Hindenburg den Adolf Hitler zum Reichskanzler berief, hat Julius Leber gesagt, wenn es gilt, um die Freiheit zu kämpfen, fragt man nicht, was morgen kommt. 12 Jahre später hat Hitler ihn hinrichten lassen.
Verteidigungsminister Rühe sagte unter anderem,
aus Patriotismus wurde Julius Leber Kriegsfreiwilliger und Leutnant im Ersten Weltkrieg, seiner Tapferkeit wegen mehrfach dekoriert. Als Reichstagsabgeordneter und Wehrexperte der SPD kämpfte er dafür, die Reichswehr fest in der Demokratischen Republik zu verankern. Ihm lag besonders daran, zwischen Arbeiterschaft, Staat und Streitkräften ein gemeinsames Fundament zu schaffen. Sein Bekenntnis lautete, ich zitiere, wir glauben, dass der Soldat der Beste ist, der am innigsten und am bewusstesten mit seinem Staat verbunden ist. Wir wollen aus dem Soldaten einen Staatsbürger machen, der bereit ist, für seinen Staat, den er kennt und liebt, seine Pflicht zu tun, eventuell sein Leben hinzugeben. Diese Ideen von Julius Leber entsprechen genau dem Leitbild der Bundeswehr, dem Staatsbürger in Uniform.
Ruhe weiter, es ist auch eine Verpflichtung Deutschlands, die über unsere Grenzen hinausreicht. Wie im Westen, so wollen wir auch nach Osten Brücken des Vertrauens bauen. Die heutige Feierstunde fand in Anwesenheit von Lebers Tochter Katharina Christiansen-Leber statt, die der Bundeswehr einen Schreibtisch ihres Vaters übergab.
Uhr 12:30.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Kirsten Lemke. Die Schlagzeilen. Moskau wirft tschetschenischen Verbänden Verstoß gegen Waffenruhe vor. Militärische Lage in Grozny weiterhin unklar. Wintereinbruch ließ Arbeitslosenzahlen steigen. Ende Dezember in ganz Deutschland rund 3,6 Millionen Erwerbslose. Billigtarife auf deutschen Schiffen verfassungsgemäß. Karlsruher Richter weisen Beschwerden von ÖTV und mehreren Bundesländern gegen Zweitschiffsregister zurück. Das Wetter, Temperatur in Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main 4 Grad, in Rostock, Hannover und Stuttgart 3 Grad, Dresden und München 2 und in Köln 5 Grad. Nachmittags, abends und nachts wechselnd bewölkt mit Regen, Schnee oder Graupelschauern. In Alpennähe auch länger anhaltender Schneefall. Aus Tschetschenien kommen widersprüchliche Meldungen. Russland hatte eine einseitige Waffenruhe verkündet, die heute Morgen in Kraft treten sollte. Zunächst hieß es, die Kämpfe seien daraufhin eingestellt worden. Inzwischen werden aber schon wieder Verstöße gegen die Feuerpause gemeldet. Russland macht dafür die Tschetschenen verantwortlich. 3,56 Millionen Menschen in der Bundesrepublik waren im Dezember arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem November ist die Zahl wieder gestiegen, und zwar um fast 130.000. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Westen von 7,9 auf 8,2%, im Osten von 13,0 auf 13,5%. Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, Bernhard Jagoda, sieht für den Anstieg im Wesentlichen saisonale Gründe. Jagoda zog heute auch eine Bilanz der Arbeitsmarktsituation des vergangenen Jahres.
Im Jahresverlauf haben sich Besserungstendenzen eingestellt. So hat der Arbeitsmarkt in den alten Bundesländern begonnen, sich mehr und mehr zu fangen. In den neuen Bundesländern hat die Wende zum Besseren schließlich eingesetzt. Langsam geht es aufwärts. Der Arbeitsmarkt in den alten Bundesländern litt 1994 unter den Nachwirkungen der Rezession. Aber der Beschäftigungsabbau hat sich im Laufe des Jahres spürbar verringert.
Die stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende Ursula Engelin-Käfer hat ein arbeitsmarktpolitisches Sonderprogramm gefordert, das vergleichbar mit dem Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost sein soll. Die Arbeitsämter hätten die Mittel, die ihnen für arbeitsmarktpolitische Hilfen zur Verfügung stünden, nicht voll ausgeschöpft. Dieses Geld solle für Beschäftigungshilfen genutzt werden. Im Deutschlandradio sagte Frau Engelin-Käfer:
Natürlich sind wir froh über die konjunkturelle Erholung, aber diese führt eben leider nicht zu der nötigen Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt. Wir warten ja immer noch darauf, dass hier der Konsum nachzieht, also die Nachfrage, dass die Investitionen entsprechend verbessert werden. Das ist leider bislang nicht ausreichend geschehen. Deshalb sind wir der Auffassung, es ist kein Grund gegeben zur Entwarnung. Wir brauchen dringend beschäftigungspolitische Maßnahmen.
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland kommentiert Jörg Zucker.
Die kältere Jahreszeit sorgt für wieder steigende Arbeitslosenzahlen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass im Dezember 94 weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeitslos gemeldet waren als ein Jahr zuvor. Was zeigt, dass der konjunkturelle Aufschwung sich inzwischen mehr und mehr auch auf dem Arbeitsmarkt niederschlägt. Das Wiederfußfassen der Konjunktur hat bewirkt, dass die durchschnittliche Arbeitslosenzahl im Jahr 1994 nicht ganz so hoch lag, wie zunächst befürchtet. Doch zur Entwarnung besteht kein Grund. Auch die vorhergesagten Wachstumsraten für die deutsche Wirtschaft in den kommenden Jahren von bis zu 3% werden nicht reichen, den hohen Sockel an Arbeitslosigkeit nennenswert abzutragen. Selbst günstigste Prognosen gehen nicht davon aus, dass gegen Ende dieses Jahrtausends die Erwerbslosenzahl deutlich unter 3 Millionen liegen wird. Das wiederum bedeutet, dass die Anstrengungen, mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen, eher zu steigern als abzubauen sind. Denn der nächste Wirtschaftsabschwung kommt bestimmt. Staatliche Konjunkturprogramme im herkömmlichen Sinne helfen da weniger als das gezielte Fortführen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. Umschulung, berufliche Fortbildung, Lohnkostenzuschüsse für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Sonderförderungen für Langzeitarbeitslose, all das sind Mittel, die keine Wunder bewirken, wohl aber ihren Teil beim Kampf gegen die Arbeitslosigkeit beitragen. Zwingend ist darüber hinaus, Arbeit auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Im Klartext, die Bereitschaft, von einem Voll- auf einen Teilzeitarbeitsplatz zu wechseln, muss verstärkt gefördert werden. Hier ist der Staat ebenso angesprochen wie die Tarifpartner.
Jörg Zucker kommentierte.
Deutschlandradio Berlin, weitere Nachrichten. Ausländische Seeleute dürfen auch weiterhin zu Billigtarifen auf deutschen Schiffen beschäftigt werden. Mit dieser Entscheidung wies das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Verfassungsbeschwerde der Gewerkschaft ÖTV und mehrerer Bundesländer gegen das sogenannte Zweitschiffsregister weitgehend zurück. Zur Begründung verwiesen die Richter darauf, dass mit dem 1989 eingeführten Register der Trend zum Ausflaggen deutscher Schiffe gestoppt werden solle. Die Kläger hatten in der Regelung einen Verstoß gegen mehrere Grundrechte wie das Gleichheitsgebot, die Tarifautonomie und das Recht auf Berufsfreiheit gesehen.
Bundespräsident Roman Herzog hat heute im Berliner Schloss Bellevue das diplomatische Korps empfangen. In seiner Rede beim traditionellen Neujahrsempfang sagte der Bundespräsident, Deutschland habe sich seiner jüngsten Geschichte gestellt und werde auch weiterhin aus den Lehren der Vergangenheit Schlüsse für die Zukunft ziehen.
Wir haben uns diesem Teil der deutschen Geschichte gestellt und werden auch weiterhin aus den Lehren der Vergangenheit Schlüsse für die Zukunft ziehen. Gerade vor dem Hintergrund dieser Vergangenheit war es eine wichtige und gute Erfahrung für uns, dass Deutschland sich auf das Vertrauen seiner Nachbarn und seiner Partner verlassen konnte. Nur auf der Grundlage dieses Vertrauens war die Herstellung der deutschen Einheit vor wenigen Jahren schließlich möglich. Im letzten Jahr nahmen deutsche Soldaten am 14. Juli im Rahmen des Eurokorps an der Parade auf den Champs-Élysées teil. Im gleichen Jahr wurde ich zum 50. Jahrestag des Warschauer Aufstandes nach Polen eingeladen. Im Rückblick auf das Ende des Zweiten Weltkrieges und im Rückblick auf die historische Verantwortung Deutschlands für unermessliches Leid und Zerstörung sind wir Deutschen besonders dankbar für diese Beweise der Freundschaft.
Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio.
Uhr. Die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Bundespräsident Herzog hat an die Deutschen appelliert, sich verstärkt um die Aufarbeitung der politischen Vergangenheit zu bemühen. Im Einzelnen. Bundespräsident Herzog hat alle Deutschen aufgerufen, sich ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stärker um die Aufarbeitung der politischen Vergangenheit zu bemühen. Beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps sagte der Bundespräsident heute auf Schloss Bellevue in Berlin, ein offener Umgang mit der Vergangenheit sei Voraussetzung für Versöhnung und Verständigung mit den Nachbarländern Deutschlands. Die Bundesrepublik sei trotz der ausländerfeindlichen Übergriffe ein weltoffenes Land. Das friedliche Zusammenleben der Völker ließe sich aber nur dann glaubhaft nach außen vertreten, wenn es auch im Inneren praktiziert werde. Besorgt äußerte sich Herzog über die Entwicklung in den Krisengebieten von Bosnien-Herzegowina und Tschetschenien. Er appellierte an die Konfliktparteien, sich an die Prinzipien der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu halten.
Hören Sie nun Deutschland heute. Redakteurin am Mikrofon Bettina Schmieding. Die Themen in Deutschland heute. Sturmwarnung, Hamburger Hochwasser niedriger als erwartet. Neujahrsempfang, Diplomaten zu Besuch beim Bundespräsidenten.
Frieden und Menschenrechte müssen täglich verteidigt werden. Wie gefährdet sie sind, erleben wir in diesen Tagen in Russland. Wir betrachten die Entwicklung um Tschetschenien mit großer Sorge. Die militärische Auseinandersetzung innerhalb der Russischen Föderation fordert jeden Tag neue Opfer unter den Menschen auf beiden Seiten. Deshalb appelliere ich an alle Beteiligten, die Prinzipien der OSZE zu respektieren und den in aller Welt so hoffnungsvoll begleiteten Weg zu Versöhnung und Demokratie fortzusetzen.
Bundespräsident Herzog ging auch auf das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 50 Jahren in diesem Jahr ein, als er sagte:
Wir Deutschland haben uns diesem Teil der deutschen Geschichte gestellt und werden auch weiterhin aus den Lehren der Vergangenheit Schlüsse für die Zukunft ziehen. Gerade vor dem Hintergrund dieser Vergangenheit war es eine wichtige und gute Erfahrung für uns, dass Deutschland sich auf das Vertrauen seiner Nachbarn und seiner Partner verlassen konnte. Nur auf der Grundlage dieses Vertrauens war die Herstellung der deutschen Einheit vor wenigen Jahren schließlich möglich.
Auf das Verhältnis zu seinen Nachbarn ging der Bundespräsident dann auch ein. Er präzisierte seine Vorstellung und sagte dazu:
Deutschland hat ein zentrales Interesse an politischer Stabilität und wirtschaftlichem Erfolg bei seinen mittel- und osteuropäischen Nachbarn und Partnern. Die Staaten Mittel- und Osteuropas müssen auch an die bestehenden Sicherheitsstrukturen, einschließlich der NATO, herangeführt werden, denn das Atlantische Bündnis bleibt der Eckstein einer dauerhaften und gerechten Friedensordnung in Europa, an der wir weiterarbeiten müssen. Dabei wird es unser Bestreben sein, keine neuen Mauern aufzubauen und die berechtigten Interessen Russlands, der Ukraine und auch Weißrusslands zu berücksichtigen. Eine enge, substanzielle Partnerschaft der NATO mit Russland liegt im fundamentalen Interesse von Sicherheit und Stabilität in Europa.
Dass der Bundespräsident immer für eine Überraschung gut ist, erfuhr Außenminister Klaus Kinkel, der die Rede des Präsidenten, die wie eine zukünftiges außenpolitisches Programm der Bundesrepublik klang, mit sichtbarem Interesse verfolgte.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 167. Am 15. November ist Helmut Kohl zum fünften Mal hintereinander vom Parlament zum Kanzler gewählt worden. Dann wurde er vom Bundespräsidenten zum Bundeskanzler ernannt und die bisherigen Minister wurden entlassen, aber die meisten, die bisher schon Minister waren, sind wieder Minister geworden. Deshalb hat Kohl für die Regierungsbildung nur 2 Tage gebraucht. Statt 18 gibt es nur noch 16 Ministerien. Die jüngste Ministerin ist erst 28 Jahre alt. Sie kommt aus Thüringen, einem der ostdeutschen Bundesländer. Sie leitet das Jugendministerium. Am 7. Dezember wurde der 9. Kinder- und Jugendbericht veröffentlicht. Als Frau Nolte die Ergebnisse dieser Untersuchung bekannt gegeben hat, war sie erst seit 20 Tagen Ministerin. Das ist ein Bericht einer Kommission von Sachverständigen, in dem viel Negatives, aber auch viel Positives steht. Bei Studenten und Schülern ist die Stimmung besser als bei jungen Berufstätigen und Lehrlingen. Arbeitslose Jugendliche sind sehr pessimistisch und Lehrlinge in Ostdeutschland sind weniger optimistisch als Lehrlinge in Westdeutschland, weil es in der ehemaligen DDR schwieriger ist, nach dem Abschluss der Berufsausbildung einen Arbeitsplatz zu bekommen, als in Westdeutschland. Für sich selber sind die meisten Jugendlichen optimistisch, aber die allgemeine gesellschaftliche Lage beurteilen sie nicht so positiv. Sie sind optimistisch, weil sie jung sind und hoffen, dass sie im Leben viel erreichen werden, aber viele Erwartungen der Jugendlichen werden nicht in Erfüllung gehen. Dann werden sie enttäuscht sein und vielleicht die Hoffnung ganz aufgeben. In Westdeutschland sind auch viele arbeitslos, aber in der ehemaligen DDR sind die Schwierigkeiten noch viel größer. Zu DDR-Zeiten hatte man keine großen Hoffnungen, aber es gab auch nicht so eine große Unsicherheit wie jetzt in Ostdeutschland. Die Situation ist dort ganz anders als bis vor 5 Jahren. Damals war fast niemand arbeitslos. Jetzt bekommen viele Kinder und Jugendliche Sozialhilfe, also Geld vom Staat, weil ihre Eltern nicht genug Geld für sie haben. Besonders für Familien mit Kindern ist die Situation oft sehr schwierig. Deshalb sind viele zwar einerseits optimistisch, haben aber andererseits auch Angst vor der Zukunft, weil es vieles gibt, was sie nicht ganz begreifen. In der DDR bekam jeder Jugendliche einen Ausbildungsplatz. Jetzt muss sich jeder seine Lehrstelle selber suchen und dabei können die Eltern den jungen Leuten nicht so gut helfen wie in Westdeutschland, weil sie selber nicht erfahren haben, wie das ist, wenn man sich einen Ausbildungsplatz selber suchen muss. Denn als sie selber so alt waren, hat das in der DDR der Staat alles für alle organisiert und sie brauchten das nur noch zu akzeptieren. Dazu kam, dass es in Ostdeutschland zunächst nicht genug Lehrstellen für alle Jugendlichen gab und der Staat viel tun musste, um diesen Ausbildungsnotstand zu überwinden. Dadurch ist bei den jungen Leuten auch viel Unsicherheit entstanden. In Ostdeutschland sind mehr als 10% der Jugendlichen arbeitslos. Aber in dem Bericht steht, dass man bei arbeitslosen Jugendlichen keine größere Neigung zu Extremismus und Gewalttätigkeit beobachtet hat, als bei Jugendlichen, die berufstätig sind oder in der Berufsausbildung sind. Die Unsicherheit, in der sie leben, ist für alle eine große Belastung. Und zwischen Gewalttätigkeit und Extremismus und der Schwierigkeit, Arbeit zu bekommen, gibt es nur einen indirekten Zusammenhang. Weil in der DDR alles für die Jugendlichen organisiert wurde, sind sie nicht daran gewöhnt, von sich aus Gruppen zu bilden. Deshalb will man in Ostdeutschland die Betreuung der Jugendlichen durch Sozialarbeiter verbessern und ihnen mehr anbieten, was sie in ihrer Freizeit machen können. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 167. Danke.